Ja, ich möchte mit euch einen Schritt weitergehen in dieser Serie Meine Herzensworte. Und in dieser Serie, da geht es mir darum, euch mitzunehmen oder wie ein bisschen mein Herz zu öffnen und zu zeigen, was hat mich am stärksten geprägt von Gottes Wort her? Was hat mein Leben für eine Wendung genommen dadurch, dass Gott in mein Leben hineingesprochen hat? Und wir haben letzten Dienstag im Bibelgespräch das schon so gemacht, dass Einzelne gesagt haben, was ihre Herzensworte sind. Und viele haben gesagt, ja, wir haben so viele, wir wissen gar nicht welche. Und da habe ich mir gedacht, ja, das stimmt sicher, ich habe ja auch viele, aber manchmal muss man sich beschränken. Und mal sagen, was ist wirklich wichtig? Diese Worte, die euch wirklich wichtig sind, wenn ihr zurückschaut in euer Leben, dann seht ihr, dass das euer ganzes Gottesbild, eure ganze Theologie, euer ganzes Verständnis, wie Christsein gelebt sein soll, geprägt hat. Und so auch bei mir. Dieses Wort, das ich heute mit euch teilen möchte, ist ein Wort, das mein Verständnis von Gott zutiefst prägt, in beiden Seiten, die es beinhaltet. Ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merkt's nicht, verstocke das Herz dieses Volkes und lasse ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen, mit ihren Augen noch hören, mit ihren Ohren noch verstehen, mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Wenn man den Text in Jesaja 6 anschaut, dann ist das ein unglaublich gewaltiger Text. Etwas so, was von kraftvoll, das haut mir fast immer wieder den Boden und den Füßen weg, wenn ich mich in diese Situation hineinversetze und das spüre, dieses Großartige, wie Gott dargestellt wird, wie der Thronsaal Gottes gezeigt wird. Es ist so etwas Großes, Heiliges. Und auf der anderen Seite spüre ich immer, wie unpässlich ich in dieser Situation bin. Auch nach mehreren Jahrzehnten des Christseins geht es mir da nicht anders. Ich merke immer noch, irgendwie passe ich nicht. Irgendwie matcht das nicht so zwischen Gott und mir. Und wenn ich über die Vorgeschichte ein bisschen mit euch nachdenke, dann hat mir meine Frau kürzlich gesagt, ja, aber das hast du ja alles schon erzählt. Nun gut, sie hört mir auch schon über 30 Jahre lang zu. Das ist nicht so verwunderlich. Ich tue es darum wieder, weil es wirklich so prägend für mein Leben ist, dass man vielleicht auch mich selbst nur verstehen kann, wenn man versteht, wie Gott in mein Leben hineingewirkt hat. Und ich glaube, das ist bei jedem anderen von euch auch so. Es war so ein Moment, wir waren noch nicht so lange im Glauben, ich schätze vielleicht 1-2 Jahre, ja, knapp 2 Jahre, irgendwo da zwischendurch. Und wir gingen in eine Kleingruppe in Aesch, am Hallwilersee von Beinwil aus. Wir gingen dort in die Kleingruppe und es kam ein Missionar von, wie hieß es damals? Ja, heute heißt es Indicamino, Schweizer Indianermission, SIM. Schweizer Indianermission. Es kam ein Missionar und der und seine Frau, die haben erzählt, wie sie da alles machen, wie es auf der Missionsstation läuft und mein Herz wurde warm und ich dachte, wir gehen in die Mission. Und dann haben wir zusammen noch Kaffee getrunken, Kuchen gegessen, wie man das so macht. Und ich habe ihn dann beiseite genommen und gefragt, du, was muss ich tun, dass ich in die Mission gehen kann? Also wir als Familie natürlich. Was ist da der nächste Schritt? Und er hat gesagt, ja, da musst du eine Bibelschule machen. Ja, ich und meine Frau und unsere Tochter, wir haben so auf dem Existenzminimum gelebt. Nicht, weil wir das unbedingt mussten, sondern ich wollte einfach nicht so viel arbeiten und dann war nicht so viel Geld da und dann haben wir gelernt, sehr, 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 sehr sparsam zu leben. Ich weiß noch einmal, kam ein Bruder von Katharina gefragt, wie könnt ihr überhaupt mit so wenig Geld auskommen? Da haben wir gesagt, ja, einfach wenig ausgeben, das ist nicht so schwierig. Und dann kam das mit dieser Mission, habe ich gedacht, ja, aber in Bainville ist es so schön zum Wohnen am See und wir hatten ein Bauernhaus gemietet dort und es war alles so gut und dann, wo soll ich? Ja, am besten in Aarau, dann kann ich pendeln. Und dann habe ich mit unserem Pastor gesprochen und gesagt, nein, du musst nicht nach Aarau, du musst nach St. Chisona, ist völlig klar. Ja, was will er auch anders sagen als Chisona-Pastor? Habe ich aber doch damals noch nicht so durchschaut. Ich war noch sehr naiv und formbar. Auf jeden Fall, ich habe mir einfach gedacht, ja, wie soll das gehen? Wir haben kein Geld für sowas. Und außerdem, wieso soll ich eine Bibelschule machen? Ich habe doch den Heiligen Geist empfangen. Also reicht es nicht? Könnte man noch eine Brücke schlagen, wieder zurück zum letzten Sonntag? Oder wir sind in der ETG zum Glauben. Ich bin in der ETG zum Glauben gekommen, die keine Pastoren haben. Und es war aber trotzdem ein Anstoß, obwohl ich gedacht habe, es ist unmöglich. Ich kann das nicht. Ich kann nicht einfach alles abbrechen und wir haben nichts Erspartes. Wie sollen wir dort leben? Wir haben dann später versucht, Stipendien zu bekommen und dann war es so spaßig, oder? In Basel haben sie gesagt, ja, du musst zuerst 2 Jahre in Basel wohnen, bevor du in Basel kannst Stipendien beantragen. Im Kanton Aargau haben sie gesagt, ja, wenn du außerkantonal etwas machen willst, gibt es keine Stipendien. Da habe ich gedacht, ihr seid ja Riesenclowns, oder? In Aargau gibt es ja gar keine Hochschulen so wirklich oder damals nicht. Nun ja, die wussten, wie man sparen muss. Auf jeden Fall haben wir diesen Anstoß, haben wir im Herzen getragen und ich habe dann darüber nicht unbedingt jeden Tag nachgedacht, denn irgendwann mal, vielleicht kennt ihr das auch, oder wenn man so in einer Situation ist, wo man eigentlich denkt, man sollte einen Schritt tun und man tut ihn nicht, dann ist es besser, wenn man nicht mehr darüber nachdenkt, sonst zerreißt es einem irgendwie, dann muss man es irgendwie im Leben irgendwo ablegen, mal sortieren. Und dann war diese plötzliche, krasse, persönliche Betroffenheit, die ich erlebt habe. Wir gingen in den Gottesdienst, wie wir immer in den Gottesdienst gehen. Wir haben dort Lieder gesungen. Dann kam der Pastor nach vorne, hat seine Bibel aufgeschlagen, Jesaja 6. Wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? War der einzige Satz, den ich im ganzen Text gehört habe. Und ich habe gedacht, ach, jetzt meint Gott tatsächlich mich. Ich war so ein bisschen erschrocken. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr noch nie in einem Gottesdienst so von Gottes Wort getroffen wurdet oder auch zu Hause in eurer persönlichen Bibel lest, wenn ihr noch nie erlebt habt, wie Gott direkt in euer Herz spricht, dann ist das für mich unglaublich traurig und schade. Ich kann es nicht anders sagen. Ich wüsste nicht, wie ich meinen Glauben leben sollte ohne diesen lebendigen Gott, der redet, der Gott, der redet und auf den ich hören kann. Und als dieses Wort so frontal auf mich zukam und ich spürte es fast körperlich, wie Gott mich meint, habe ich einen Schritt auf die Seite gemacht und ließ es an mir vorbeigehen. Und ich dachte, damit ist die Sache erledigt. Ich kann nicht auf eine Bibelschule gehen, das funktioniert einfach schlichtweg nicht. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollten, wie soll ich meine Familie durchbringen, geht einfach alles nicht. Aber dieses Wort war wie in mein Herz gepflanzt. Und da gingen wir nach unserer Gewohnheit nächsten Sonntag wieder in den Gottesdienst. Wir saßen auf der anderen Seite. Nein, das habe ich nur gemacht. Einfach so. Wir waren wieder dort und waren fröhlich und haben die Lieder gesungen, die man singt, so aus diesem roten Liederbuch, singt mit uns. Und das war ganz eine schöne Sache. Und dann kam der Pastor und es war ein Pastor, der das nebenamtlich macht, weil er einfach dann in den Sozialbereich ging zum Arbeiten und er hat die Bibel aufgeschlagen, er war Ersatzpastor, oder? Und hat angefangen zu lesen Jesaja 6. Wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Und da habe ich so ganz zaghaft in meinem Herzen gesagt, Hier bin ich. Was immer das auch bedeuten mag, Herr. Hier bin ich. Sende mich. Und es war dann nicht so, dass ich gleich am nächsten Tag mich angemeldet habe. Ich habe, wie gesagt, dann mit unserem Pastor gesprochen. Aber im Grunde war es für mich völlig klar und völlig selbstverständlich. In dem Moment, mit der ganzen Vorgeschichte, die ich letzten Sonntag erzählt habe, mit diesem Herausgepicktsein, mit diesem ganz klaren Wissen, Gott hat seine Hand auf mein Leben gelegt und es gehört jetzt ihm, war es für mich völlig klar. Nun ja, das ist der nächste Schritt, den ich gehen muss. Und diese Frage, was mache ich mit meinem Leben jetzt, wo ich weiß, dass ich es nicht mehr selbst bestimmen kann, das hat mich schon bewegt, das habe ich mich schon gefragt. Ich wusste, ich will keine Karriere machen, ich wusste, ich will ganz sicher nicht so viel arbeiten wie meine Eltern, die waren selbstständig. Dann wird man Pastor. Und ich wusste auch, irgendwie möchte ich mein Leben für Gott leben, wie auch immer. Und darum ist dieser Schritt aus der Nachfolge Jesu Christi in einen vollzeitlichen Dienst für mich ganz reibungslos und locker gelaufen. Für mich war es selbstverständlich. Ja, wenn das der Weg ist, dann habe ich keine Alternativen. Ja, wenn Gott ruft, wenn Gott sagt, André, ich will dich, dann kann ich nur sagen, hier bin ich. Es gibt für mich keine andere Möglichkeit zu reagieren. Und dann denke ich mir immer, das Entscheidende ist, ob wir wirklich unser Herz Jesus gegeben haben. Weil viele, und ich habe das letzten Sonntag gesagt, viele Entscheidungen kommen danach, die wir treffen müssen. Viele Momente, in denen wir vor Gott stehen, wo er uns fragt, welchen Weg willst du gehen? Entscheide dich heute, entscheidet euch heute, wer mit ihnen wollt, war das letzten Sonntag. Und in all diesen Entscheidungen ist immer wieder dasselbe. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich gehöre zu Jesus Christus. Und niemand anders hat ein Anrecht auf mich. Aber gar niemand. Kein Mensch, keine Gewalt, keine Macht. Niemand hat ein Recht auf mein Leben als Christus allein. Und wenn er sagt, hüpf, dann hüpfe ich. Ich bin überzeugt, dass man so etwas erlebt haben muss, wie Jesaja hier erlebt hat. Ich denke, dass wir Gott tatsächlich auch so kennen müssen. Und ich bin manchmal ein bisschen erschrocken, auch wenn wir so unsere Lieder singen. Wir haben viele so Lieder, die Gott nicht immer so ehren, wie ich denke, dass er geehrt werden soll. Denn wer ist unser Gott? Wer ist unser Herr? Ist er nicht der Schöpfer von Himmel und Erde? Ist er nicht der, der die ganze Welt in seiner Hand hält? Ist er nicht der, der in Sekundenschnelle alles verändern kann, was wir kennen, was ist? Ist er nicht der, der auch die Welt stoppen könnte, wenn er will? Und wieder in Gang bringen, wenn er will? Ist er nicht der allmächtige Gott, der heilige Gott? So haben ihn die Seraphinen angebetet. Als der dreimal heilige Gott. Das ist eine Szene, wie wir sie in der Offenbarung wiederfinden. So dieses, wenn man in den Thronsaal Gottes schaut, dann sieht man nicht irgendwie kleine, dicke Engelchen mit lockigem Haar und einem Heiligenschein, sondern man sieht gewaltige Kreaturen, gewaltige Gestalten, die nichts anderes tun, als den Herrn, den Allmächtigen anzubeten. Und mir ist das darum so wichtig, weil ich einen starken Gott brauche. Ich brauche einen Gott, der mein Leben nicht nur im Griff halten kann, sondern auch für mich kämpfen kann. Ich brauche keinen Gott, der lieblich vor sich hin säuselt. Der liebe Papi-Gott. Der Papi-Gott, wo, ich muss hochdeutsch bleiben, Papi sagt man, glaube ich, auf Deutsch auch. Der liebe Papi-Gott, der immer nur für uns da ist, nur darauf wartet, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, immer nachschiebt, wenn uns etwas fehlt. Wir können einfach nur sagen, hier bin ich, gib mir. So wie ein Automat, oder? Wenn man da bei diesen Selektautomaten steht, ich schmeiße mal kurz ein kleines Gebet rein und dann kommt ein großer Riegel raus und alles ist gut. Wisst ihr, man kann auch mit so einem Gott leben, natürlich. Aber wie ich vorher gesagt habe, ich brauche einen Gott, der mächtig und stark ist. Ich brauche einen Gott, der über allem steht, der die Dinge in der Hand hält. Ich brauche nicht einen Gott, der mir dauernd immer über den Kopf streichelt und sagt, André, du bist schon ein Lieber, ja, du bist schon ein Netter, ja, dich haben wir wahnsinnig gern. Denn ich weiß, dass Gott mich gern hat. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil er seinen Sohn für mich sterben ließ. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis als diesen Beweis Gottes in meinem Leben. Er hat gesagt, du bist mir wertvoll, du bist wertvoll und kostbar in meinen Augen. Ich gebe für dich alles, 100%. Aber ich greife schon ein bisschen zum Römertext vor. Und obwohl er so stark und so mächtig ist, nennt er mich mein Sohn und dich nennt er meine Tochter. Er erkennt auch unsere Herzensbedürfnisse und ich habe bei Gott lieben gelernt. Ich habe bei Gott auch Ehrfurcht gelernt. Ich habe bei Gott gelernt, was es heißt, einen Vater zu haben, der wirklich um mich besorgt ist, der mich wirklich sucht. Ich habe den Gott kennengelernt, der für mich bezahlt. Der, wie bei Jesaja, meinen Dreck auf die Seite räumt, mein Ungenügen gut macht. Und das ist so das Wunderbare für mich im Glauben. Ich muss mich nicht mehr gut machen. Ich muss nicht mehr mich gut scheinen lassen. Ich muss nicht mehr den Schein wahren. Vorgestern beim Kerzenziehen, da hat jemand gesagt, ja, du bist schön direkt. Und dann hat jemand von euch gesagt, ja, so ist unser Pastor, er ist direkt. Ja, warum? Weil es eh irgendwann offenbar wird, was in meinem Leben ist. Ich muss nichts verstecken. Alles, was es braucht, damit ich in diesem Thronsaal Gottes einen Platz habe, das hat Jesus für mich getan. Alles, was es braucht, damit ich Gott dienen kann, das hat Jesus für mich getan. Alles, was nötig ist, damit ich vor Gott überhaupt bestehen kann und nicht dahinschmelze wie ein Wachs im heißen Wachs-Dingsbums-Pfanne unten, das hat Jesus für mich getan. Hat er das auch für dich getan? Kannst du auch hier mit einhängen und sagen, ja, ich kenne diesen Gott, der mich richtig macht, gut macht, vollkommen macht vor dem Thron Gottes. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Gott hat das alles gemacht, weil er einen Plan, eine Idee, einen Gedanken über meinem Leben und auch über deinem Leben hat. Es ist ja nicht so, dass er einfach mal ein bisschen vor sich hin rettet. Denkt, ja, ich rette mal wieder 5 oder 10 oder 20. Ist doch schön, wenn man wieder ein paar mehr hat, die dann im Himmel singen werden. Nein, er handelt, weil er für Jesaja eine konkrete Botschaft hat. Und diese Botschaft, die hat sich ein wenig gewandelt, aber nur ein bisschen, weil sie bei Jesaja stark verkürzt ist. Es ist die Botschaft des Evangeliums der Gnade Gottes in unser Leben hinein. Und was hat das mit dem Text, wenn ihr es vielleicht noch im Kopf habt, von Jesaja zu tun? Der sagt, verstocke und so. Damals, als Jesus Christus auf dieser Erde ging, im heiligen Land herumging, da hat er gesagt, ich rede in Gleichnisse zu euch, damit sie, also zu den Leuten, euch aber sage ich es direkt, damit sie nicht verstehen, sich nicht bekehren. Genau dieses Jesaja-Wort. Und es ist bis heute meine Erfahrung geblieben, wenn man das Evangelium verkündet, wenn man darüber spricht, dass Jesus Christus alles in unserem Leben gut macht, uns errettet, Heil schafft, dein Leben wieder in die Beziehung mit dem Vater zurückbringen will, dann gibt es Menschen, denen geht das Herz auf und sie glauben und sie werden gerettet. Und es gibt Menschen, die hören es und gehen raus und um es in einem Bild zu sagen, dann kommen die Vögel und picken alles weg. Oder es wächst ganz urplötzlich ganz viel anderes auf und erdrückt das Evangelium. Und jedes Mal, wenn wir die Güte und Gnade Gottes hören und es an unserem Leben abprallt, dann ist es etwas, was unser Herz hart macht, verstockt macht oder wie es im Text heißt, eigentlich das Herz fett macht. Oder die Menschen sterben dann an Herzverfettung, weil das Herz unempfindlich wird für die Gnade Gottes. Gott ruft und er ruft in seiner unglaublichen Liebe. Und wenn wir unser Herz nicht öffnen, dann wird es unempfindlich. Das ist auch in unserem natürlichen Leben so. Ich meine, ich habe sowas von Hornhaut an meinen Fingern vom Gitarre spielen, dass ich gut ein bisschen hin und her sliden kann, ohne dass es mir Schmerzen bereitet. Wenn ich jeweils da mit Leuten, die anfangen, Gitarre zu spielen, so an die ersten paar Mal mache, sage ich, komm, du musst einfach mindestens einen Monat durchhalten. Denn es schmerzt, die Saiten drücken dir in den Finger und es schmerzt, aber das wird besser. Es ist gut, dass meine Finger nicht mehr so empfindlich sind. Aber wenn mein Herz nicht mehr empfindlich ist, dann ist das eine ganz andere Sache. Wenn mein Herz nicht mehr empfindlich ist für Gottes Reden, dann ist nicht so, dass Gott aufgehört hätte zu reden, sondern wir hören es nicht mehr. Oh Mensch, wenn du in einer solchen Situation bist, dann kann ich dich nur anflehen, dann geh zu jemandem, dem du vertraust und schütte dein Herz aus. Und lass auch andere an deiner Not teilhaben, dass sie mit dir, für dich, an deiner Seite stehen bleiben und für dich beten, dass du wieder zurechtkommst. Und wenn du das willst, wird Gott dir helfen, dein Herz wieder lebendig und stark zu machen. Jesaja bekommt diese unglaubliche Botschaft: Verstocke, mach taub, blind, nicht bekehren, nicht gesund werden. Und Jesaja, und das macht einen Mann Gottes oder eine Frau Gottes aus, egal ob du Pastor bist oder nicht. Jesaja sagt nicht, ja, ich wusste ja, dass sie alle Holzköpfe sind. Gerechte Strafe für gerechtes Vergehen. Gottlose, ja, die gehen halt einfach verloren, Punkt. Nein, das sagt Jesaja nicht. Denn Jesaja hat in dieser Gegenwart Gottes ein unglaubliches Herz bekommen, ein Herz, das mitfühlt mit den Verlorenen. Und er sagt dieses Wort, wie lange? Wie lange muss es so sein? Wie lange sollen die Leute verloren gehen? Und manchmal spüre ich das auch so, diese Not. Und manchmal ist es mir auch ein bisschen egal. Und dann denke ich wieder, was ist los? Warum ist mein Herz so kalt geworden? Aber manchmal spüre ich das sehr stark. Herr, wie lange? Wie lange müssten wir noch beten für die verlorenen Kinder unserer Gemeinde, dass sie zurückkehren zu Jesus Christus? Nicht in die Gemeinde, sondern zu Jesus Christus. Wie lange müssen wir noch beten? Wie lange müssen wir dieses Elend von Krieg und Schmerz noch ertragen? Wie lange, Herr? Und die Antwort Gottes ist sehr lange. Aber es wird nicht zu Ende gehen, ohne dass etwas Gutes passiert. Auch aus der Wurzel wird wieder sprießen, auch aus dem Zerstörten wird wieder Leben entstehen. Also mit dieser Hoffnungsbotschaft geht Jesaja raus. Und ich möchte auch euch mit dieser Hoffnungsbotschaft nicht rausschicken, denn wir singen noch 2, 3 Lieder, sondern einfach motivieren, sagen, es ist klar, dass nicht alle Menschen das Wort Gottes aufnehmen. Und es kann auch da und dort passieren, dass genau durch das, dass ihr etwas von Christus sagt, Menschen verstockt werden. Das kann es tatsächlich geben. Aber wenn wir aufhören, das Evangelium zu verkünden, dann hören wir auf, von der Gnade Gottes zu sprechen. Dann sacken wir sie für uns ein und sie ist nicht nur für uns, sondern für die Welt. Es ist eine Botschaft, die Menschen brauchen. Ich bin überzeugt, dass Gott auch heute noch ruft. Wir singen am Schluss ein Lied, da hat Andreas gesagt, ja, das haben wir früher in der Gemeinde viel gesungen. Jesus, ich will gehen, sende mich, genau. Und da habe ich gefragt, ja, und dann ist auch jemand gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Ja, Obliges sind dann gegangen. Ach, wie lange ist das auch her? 30 Jahre? Es wäre mal wieder Zeit, oder, dass wir jemanden aussenden können. Findet ihr den nicht auch? Ja. Wäre mal wieder Zeit, dass auch junge Leute sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Und wir werden versuchen, die Finanzen dafür klar zu machen, dass das auch geht. Nicht, weil wir gerade im Geld schwimmen, aber weil es einfach wichtig ist. Es wird wieder Zeit. Mit Thomas habe ich darüber gesprochen. Wo bist du auch, Thomas? Dort hinten, davor warst du eben dort. Ich habe gedacht, ich höre dich dort hin. Ja, Thomas hat mir kürzlich erzählt, als er jung war, da waren alle so begeistert, dass ganz viele aus der Jugendgruppe Diakonissinnen im Ländli wurden. Ganz viele haben einen vollzeitigen Dienst sonst angetreten. Was ist da? Was ist mit uns geworden? Och Herr, erbarme dich wieder über uns. Heute, wenn du Gottes Stimme hörst und wenn du denkst, es könnte sein, dass ich gemeint bin, dann gib Gott einfach ein Zeichen. Vielleicht in dem Lied, das wir nachher singen, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Vielleicht so, vielleicht auch nachher im Gebet, dass du nach vorne kommst und sagst, ja, ich möchte wirklich wissen, was Gottes Plan in meinem Leben ist. Und nicht die Frage, soll ich zwischen den 25 Studiengängen, die man an der Uni studieren kann, studieren, sondern was will Gott wirklich mit meinem Leben? Nicht, wie kann ich noch mehr Geld verdienen, wie kann ich mich optimieren selbst, sondern was will Gott? Wie holt Gott das Optimum aus meinem Dasein heraus? Denn das ist sein Plan. Lasst uns diesen Chorus singen, Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben.